Hallo, hier melden wir uns mal zu zweit heute zwischendurch. Gabi Müller und Friedhof Müller, mein Mann.
Hallo, guten Tag.
Könntest du mal über deine Idee reden wegen den Windanlagen, dass die alle in die gleiche Richtung drehen, was das für eine Folge hat?
Ach so, ja. Genau, die Kompensation des Drehimpulses. Der Sauerstoff und der Stickstoff, der durch den Rotorkreis durchfließt. Das ist sozusagen die Masse in Kilogramm pro Quadratmeter. Kilogramm Sekunde pro Quadratmeter, die wird in Energie gewandelt. Und wenn die Rotoren nur in eine Richtung drehen, dann zieht ständig dieses Gegenmoment am Mast. Das macht sozusagen einen Kippmoment auf die Erdkruste. Und wenn jetzt eine Mühle daneben steht, die gegendrehend ist, dann gleicht sich dieses Kippmoment total aus. Das sieht man ja auch bei Hubschrauber mit einem Rotor. Da braucht man einen Heckrotor, um das Moment gegenzuhalten. Oder bei einem Doppelrotor-Hubschrauber, mit dem Bananen-Hubschrauber, der amerikanische, die laufen entgegen oder bei russischen mit übereinander entgegenlaufenden Rotoren ist das auch so ausgeglichen. Flugzeugen mit zwei Maschinen, dreht einer rechts rum, einer links rum, Moment ausgeglichen.
Bloß bei den Windgeräten, den Grovianen, wird es eben nicht gemacht.
Noch nicht.
Noch nicht, aber nirgendwo.
Ja,
Also ich habe noch
dummerweise.
nirgendwo ein Feld gesehen, wo verschieden drehende Dinger waren. Die waren immer alle gleich.
Ich rede da schon jahrelang drüber. Ich habe schon sehr oft intern was geschrieben für.
Aber die sind doch wahrscheinlich weltweit alle in eine Richtung
Ja,
drehen.
klar.
Und zwar nehme ich mal an, weil es nur eine gibt, die gut vertragen, die mit der Corioliskraft korreliert. Und alle anderen gehen eben ruckzuck kaputt, weil sie gegen die Corioliskraft oder weil sie ineffektiv sind. Keine Ahnung warum. Die müssen einen Grund haben, dass sie das nicht machen. So blöd können die da gar nicht sein.
Es könnte sein, dass da ein etwas dummer politischer Wille dahinter steckt.
Absicht. Die Erde zu zerstören.
Das Leben, das Lebendige, das Bewusste dumm zu halten.
Dumm zu halten. Wenn die Erdkruste irgendwie auf Druck gebaut ist oder belastet wird, damit sie vielleicht mehr Erdbeben macht, oder wozu sollte das gut sein?
Um Angst zu produzieren. Ärger, Stress.
Wenn die Erdkruste Spannung hat, haben wir dann Stress.
Kriegen wir etwas mehr Stress auf jeden Fall. Wir machen uns sozusagen die ganze Natur total kaputt.
Ja, schon mal. Wegen den Infrawellen, die sind da wahrscheinlich dann auch besser ausgeglichen, wenn die benachbarten Gegend rotieren täten.
Oha, du sagst es. Es könnte sein, dass der brutale Infraschall, der dabei entsteht, bei symmetrisch laufenden Geräten etwas geringer ausfällt.
Etwas, es
Oder?
könnte null sein, es könnte so gebaut werden wie Kabel, die sich so
Ja,
kompensieren.
könnte sein.
Ja. Also ist vielleicht der ganze Grund, diese Dinger zu bauen und uns hier aggressiv zu machen.
Bis auf die Möglichkeit, dass dieses Wuppgeräusch des Windes am Blatt, wenn es am Mast vorbei vorbeistreicht, dass das wegen der Dichte, wo das Blatt am Mast vorbeiläuft, sich kaum beseitigen lässt. Würde man den Abstand vergrößern und würde zwei Rotoren draufsetzen, die gegenlaufen, dann würde das Wuppgeräusch auch total verschwinden wahrscheinlich.
Du meinst, sie sollen synchron laufen?
Nein,
Na doch, damit es null ist im selben Moment.
gegendrehend.
Ja, aber der Wind kommt ja nur aus einer Richtung. Also wird ja, das kann ja nicht sein, dann würde er ja.
Kennst du den russischen Hubschrauber mit dem Doppelpropeller?
Ja.
Die richtig schön gegenrotieren. So kannst du auch diese Windanlagen komplett momentfrei machen.
Aha. Funktioniert das überhaupt? Aber doch, sonst würde der Hubschrauber auch nicht gehen.
Eben. Und dann müsste man nur halt die Achslänge ein bisschen vergrößern, damit der Abstand zwischen Mast und Blatt größer ist. Und damit, und dann ist das Infraschallgeräusch auch nicht so stark.
Aber auslöschen kannst du es nicht, weil ja der Wind nur aus einer Richtung kommt.
Ja.
Na, insgesamt muss es andere Lösungen geben.
Außerdem verdoppelt sich auch die Leistung bei der Anlage.
Ja.
Also pro Standfläche kriegt man mit zwei Rotoren die doppelte Leistung und hat weniger Beugekräfte auf dem Mast.
Aber mehr Last. Du musst natürlich dann einen dickeren Mast bauen, der beide tragen kann.
Ja, das schon. Aber die Standfläche und die Kosten für die Standfläche und das so ist dann bleibt ja gleich. Wenn auch das Material ein bisschen höher ist.
Kann denn nicht auch die Gegenrotation anderer Folgen haben? Ich denke jetzt mal an die Testatica. Da werden ja auch dann Wetterladungen erzeugt. Also die irgendwie das Wettergeschehen, die Wolken aufladen, Gewitter anziehen. Ach,
das
und
ist, überhaupt induzieren. Das ist eine reine Elektronenansammlung. Das ist bei so einer Maschine nicht der Fall, weil das nur eine Elektronenpumpe ist und kein Elektronenakkumulator wie bei der Testatica.
Moment, jetzt denk mal bitte mit Wirbelphysik. Was meinst du, was ihr dort oben erzeugen? Das sind auch Wirbel und das sind genauso Ladungen. Wir haben hier wirklich jetzt wieder an Divergenz zu denken und gegeneinander rotierende Scheiben oder hier Rotoren. Wir haben natürlich eine riesige Spannung dazwischen. Divergenzen, Strömungsdivergenzen, das sind Ladungen. Das sind jetzt Luftwirbel, die ich als Ladung definiere, weil sie im Feinen das Gleiche sind.
Ja, du hast aber das Attribut elektrische Ladung dabei mit einer, wie soll ich sagen, Lageenergie oder potenzieller Energieladung gleichgesetzt.
Mache ich doch andauernd, dass ich elektrische und mechanische Strömungen miteinander gleichsetze. Es ist
ja das
immer so bei mir.
Ja. Da vergisst du aber die Größenordnung im Angströmbereich. Die mechanische Strömung ist eine makroskopische Strömung oberhalb der Angströmskala und der elektrische Ströme sind innerhalb der Angströmskala.
Ist doch völlig egal. Es sind noch nicht völlig zwei hoch n Verdoppelungen fertig.
Das eine ist eine Körperbewegung mit Gravitationswellen, also mechanische Strömung, und die elektrische Strömung ist nur eine Ladungsträgerbewegung ohne Gravitationswellen. Jedenfalls keine schweren Gravitationswellen, die aus den Kernen herrühren, sondern nur die kleinen.
Elektronen. Du bist schon wieder in der Physik. Du trennst schon wieder Strömung und Kraft.
Ich trenne nicht Strömung und Kraft. Ich habe nur gesagt, dass die Skalen... dass du eine Skalengleichsetzung machst und ich habe jetzt nur die Skalen beschrieben, die Unterschiede.
Ja, es mag ja sein, dass man sie nicht 100% gleichsetzen muss, kann, weil sie eben, die eine betrifft eben Stufe X und die andere X plus 3 oder so. Das ist wahr, dass man das nicht immer kann. Man muss schon die passende Stufe suchen, aber es sind im Grunde andere Welten. Einmal sind wir da, irgendwo bei Nanometern oder sogar Pikometern und dann sind wir bei 100 Meter. Das ist ein Riesenunterschied. Trotzdem ist es eine Strömung.
Ja.
Also jetzt diesen drehenden Rotor kann man sowieso nicht als Wirbel bezeichnen. Es ist ein Wirbel, Monster.
Also,
ein Monster, was so tut, als wäre es ein Wirbel und dabei macht es alles kaputt. Eine riesen Wirbelschleppe, die nichts anstellt, außer Entropie.
Als Wirbel kann man in dem Sinne das Taumeln der Lageachse beschreiben. Die läuft nicht spiellos, die hat Mikrobewegungen. Das ist ein, ein Wirbelsystem.
Aber die ist es doch nicht, die uns die Infraschallwellen bringt und so.
Nein.
Das sind andere Nebenprodukte.
Das sind die Druckwellen, die vom Blatt und am Mast entstehen.
Ja, und das sind alles unerwünschte Effekte, die aus Versehen mitkommen und Nebenwirkungen bedeuten. Im Grunde geht es wirklich, wie du recht hast, bei der Energieerzeugung um die Lagerkräfte und um das, was da an diesem Generator, und bestimmt sind da auch Magneten drin, ne, um den Strom am Ende rauszukriegen.
Ja, würde man den Mast mit einem Infraschallabsorbermaterial umgeben, das heißt in eine dicke Packung von einem akustischen Entropiemantel drüber ziehen.
Lade Eierpackung oder so.
Irgendwas Leichtes, was aber ein großes Volumen hat. Und
eine wellige Oberfläche.
Und dessen ganz zackige
Oberfläche.
Dessen Absorptionsfrequenz genau dieses Bup beseitigt.
Schallschlucker.
Ja. Was dafür sozusagen ein Helmholtz-Absorber ist. Helmholtz-Resonanzabsorber. Dann ist das Infraschall auch weg.
Denkst du, dass der Wupp das alles ist? Ist nicht einfach die Welle, die das Ding gemacht hat, ist doch eine Luftwelle. Die ist doch unabhängig von dem Wupp, der von der Säule kommt. Die ist doch auch noch da. Die ist nur noch schlechter zu hören.
Die ist sehr, sehr langsam.
Die
würde natürlich durch einen passenden Partner, der gegendrehend ist, ausgeglichen.
Die müssen sich aber so anordnen, wie sie im Wind stehen. Dann müssten sie so ein Feld bauen, wo dann immer die Richtung geschaltet wird gegen den Wind. Immer. Also sozusagen die Pole, die sich abwechseln.
Wenn die Wellenlänge mehr als 100 Meter ist, dann ist der Abstand der Rotoren etwas um die eine Wellenlänge, Abstand der einzelnen Geräte. Und die löschen sich direkt aus, wenn die Gegend drehen sind.
Aber dann müssen sie im Wind hintereinander stehen und nicht nebeneinander.
Das geht doch nebeneinander. Akustisch ist das ein Gesamtfeld. Das ist wie ein Lautsprecherbox. Eine Gesamtschwingung im Inneren.
Okay. Aber besser wäre es, vielleicht eine andere Lösung zu finden. Es gibt ja schon welche, die nach innen den Wind einfangen und dann Generator antreiben. Ne?
Ja.
Das wäre schon sinnvoller oder was ganz, ganz anderes. Vielleicht ist das jetzt viel zu spät, über sowas zu reden. Das hätten wir mal vor 30 Jahren machen müssen, bevor die alle gebaut werden. Aber da hätten wir ja wieder nicht die Rechnung mit dem Wirt gemacht. Wir wissen ja gar nicht, was die Absicht war. Und dann hätte uns niemand zugehört. Und niemand wollen und niemand ausreden lassen. Das wäre alles ganz anders gekommen.
Muss ich gerade an den armen Schauberger denken, dessen hydraulische Supraleitung man einfach unter den Tisch gekehrt hat. Das widerstandslose Wasserrohr.
Ja, da gibt es ja noch einen, der das noch gebaut hat hier.
Mhm.
Der war doch auch in unserem Verein. Jetzt kommt auf den Namen nicht. Kannst du vielleicht noch einblenden?
Ja. Das wäre natürlich für die Technik, für die Hydraulik ein absoluter Segen. Wenn man widerstandslose Hydraulikleitungen hätte, da ist die Entropie sehr, sehr hoch.
Bei den Leitungen ist es hoch jetzt. Ja,
ja. Ja.
Auch bei unseren Wasserrohren, die man so überall hat, meinst du das?
Ja, ja.
Ja. Na gut.
Und das würde dann auch 0, nichts dazu führen, dass elektrische Leiter von der Form her und vom Material in eine konvergente Struktur gebracht werden, dass die auch hochtemperatur-supraleitungsfähig ist. Wir brauchen also nur Mikroauslenkung von dem geraden Weg und dann fließt der Strom da drin auch total perfekt. Richtiges Material und die richtige Raumkurvenstruktur, dann ist der Leiter sozusagen fast...
Ja, das ist aber das Thema Sägeschleife, ne?
Ach, das ist,
du meinst das mit der Sägeschleife?
Das ist ja sehr brutal.
Du meinst, es reicht, an ganz kleine Auslenkungen zu machen?
Kleine spiralische Auslenkung. Asymmetrische spiralische Auslenkung.
Hm.
Hat jede Leitung sozusagen seinen individuellen persönlichen Auslenkungskurve, ist ein Individuum, eine Entität, hat seinen Herzschlag und transportiert alles, was da drin fließt, ideal.
Da bist du aber in der Vorgabe, was kommt. Weil im dicken Leiter sucht sich ja dann der Strom selber seinen Weg. Je nachdem, ob du viel Abnahme hast oder wenig, welche Spannung gerade dran ist oder sogar bei Wechselstrom, die ganze Pulsation, da muss der seinen Weg kennen. Also hier gibst du den festen Weg vor. Ja, das ist ein bisschen sehr eng gedacht. Also lieber dann mehr Material und lass es freischwingen.
Der feste Weg ist sozusagen ein intelligenter, die intelligente Materieordnung, intelligente Kernordnung.
Im Grunde redest du davon, wie sich organische Materie bildet. Die wächst ja auch so, dass sie optimal ist. Jede Nervenzelle macht das so, damit sie genau, oder bei diesen schwanzigen Dingern da, bei den Nerven, gibt es ja diese Verdickungen.
Ja, ja, genau.
Die legen damit ihre Pulsation fest, ihre Geschwindigkeit und alles, die Frequenz ist damit festgelegt. Mhm. Das ist aber eigentlich eine Einschränkung. Warte mal, wenn der Körper nicht wäre, könnten die sich bauen, wie sie gerade brauchen. Könnten sie mal schneller, mal größer. Wenn sie schneller sind, müssen sie kleiner werden. Und wenn sie langsamer sind, können sie größer werden. Können wir nicht, wir können sich anpassen. Wir sterben dann, wenn sich nicht. Wenn die Randbedingungen zu weit abweichen. Und ohne Körper, im Strahlungsgürtel oder je nachdem, im Astralraum, ist das variabel.
Wir haben drei verschiedene schnelle Nerven, die parallel geschaltet sind, die die Signale ganz schnell, mittel und langsam transportieren. Genauso kann man elektrische Koaxialkabel mit verschiedener Impedanz und mit verschiedener Verkürzungsfaktor parallel schalten und man bekommt dann auch einen wesentlich anderen Leiteffekt wie bei einem Kabel selbst, wesentlich geringere Entropie.
Muss halt nur die Ach so, du meinst, die suchen sich dann den Weg, der am günstigsten ist.
Das ist ein lebendes System.
Ja, da kannst du ja gleich ein Spektrum machen. Muss ja nicht bei 3 aufhören. Du kannst ja 4, 5, 6 machen.
Nee. Das ist die Kompensation des Raumes. Mhm. Deswegen braucht man 3N-Leiter. Also 3x N kann man da parallel schalten. Aber diese 3 müssen, wie gesagt, verschiedene Impedanz haben und einen verschiedenen Verkürzungsfaktor. Also verschiedene Lichtgeschwindigkeit innerhalb des Leiters. Und dann klappt das.
Moment, Lichtgeschwindigkeit meinst du jetzt?
Materiallichtgeschwindigkeit innerhalb des Leiters ist geringer wie im Vakuum. Die muss aber verschieden sein in den drei Leitern.
Normalgeschwindigkeit, das sind ja Teilchen, die da strömen. Oder redest du jetzt?
Elektronen, die da strömen, ja.
Ja, genau, das ist nicht Licht, das ist niemals Licht. Ansonsten bist du bei Glasfasern.
Ja.
Da kannst du von Licht reden, aber die sind natürlich in der Materie auch sehr langsam.
Auch viel langsamer. Der Elektronenfluss ist auch knapp unter Lichtgeschwindigkeit, aber je nach Bauart sind gleich lange Leiter verschieden schnell. Je nach Materialkompensation und nach.
Redst du von
elektrische Leiter?
Von Röhrensystem? Wieso sind die fast Lichtgeschwindigkeit? Die doch nicht. Im Gegenteil, die sind sehr langsam. Das ist erst recht bei Hochfrequenz.
Elektrische Leiter sind fast nicht schnell.
Nee.
Natürlich.
Na gut, müssen wir mal gucken. Ich habe das anders gelernt.
Kannst du mal im Antennenbuch nachgucken, Verkürzungsfaktor für Laufzeitleitungen.
Da geht es doch mehr Verkürzungsfaktor
um
die Aufladung an den
Nein.
An den Enden.
Um die Raumkrümmung des Leiters. Der krümmt halt den Raum ein bisschen und die Energie ist da drin langsamer.
Da redest du aber von elektromagnetischen Feldern und nicht von den Teilchen. Die sind nicht so schnell.
Ja, ich rede natürlich nicht von einem Öl oder einem Wasserstrom oder einem Gasstrom, sondern von einem Elektronenstrom.
Ja, du meinst aber jetzt vielleicht Kanalstrahl.
Nein, ich rede nicht von einem Materialstrom. Kanalstrahl ist ein Materialstrom.
in der Materie fließt Strom nicht so schnell wie im Vakuum.
Richtig, ist etwas langsamer.
Etwas, es ist Faktor, ein riesiger Faktor weniger.
Nein, einige Prozent weniger.
Na gut, vielleicht klären uns das die Zuschauer, die sich auskennen.
Ja,
ich habe auch keine Lust, hier ewig zu suchen, bloß weil du was behauptest.
Die Funktechniker, die klatschen jetzt schon.
Ja, das ist das Gute daran. Wenn uns jemand zuhört, kann er uns dann die Fehler servieren, falls er sich auskennt.
Ja, klar.
Wenn er Lust hat.
Ich habe x-mal den Rothammel komplett durchgelesen, hochfrequenzte Antennentechnik, und da ist mir das alles aufgefallen.
Ja, ich habe sowas nie gelesen, das würde ich auch nie machen. Ich bin wirklich da ganz blöd. Und ich müsste jetzt suchen und suchen und finde dann trotzdem das Falsche. Also in vielen Dingen gebe ich es auf, wenn Fridtjof was meint, hat er meistens recht. Und naja.
Es gibt auch sehr, sehr interessante Punkte. Gibt es die sogenannte Windom-Antenne, Eintrahtschaltung mit um die 500 Ohm Impedanz. Interessante Eintrachtleiter, die Kaubauleitung, auch sehr interessant. Fließt, ist nur ein Führungsdraht und das elektromagnetische Feld ist rein in der Luft rundherum.
Wann hast du sowas gelesen? Wie viele Jahre ist das her?
Wann habe ich das Buch das letzte Mal gelesen? Ich glaube, es ist 10 Jahre her.
Ja. Machen wir Schluss.
Okay.
Dann verabschieden wir uns.
Also, Michael Fridtjof Müller sagt Dankeschön. Und?
Ja, und Gabi Müller sagt auch Dankeschön, heute mal ohne die Ingrid. Aber vielleicht hängen wir ja noch was dran von der Gruppe. Das weiß ich jetzt noch nicht. Tschüssi.
Tschüssi.
Bis das hier, bis das Rot leuchtet.
Jetzt geht's.
Guten Abend zusammen.
Und bei der Gelegenheit macht das nämlich die Entdeckung. Das würde ich auch gerne mal erzählen. Das können wir sogar dann einschieben hier. Ich habe die einen Link. Naja, das könnte ich auch als Bild dann drüber legen, wenn wir das jetzt noch brauchen, nehmen sollten. Das ist 96 gewesen, hatten wir uns gerade kennengelernt. Da hat er haben wir uns viel über die Funktion x hoch x unterhalten. Die ist mir intuitiv gekommen, dass die wichtig ist, dass die irgendwie stiefmütterlich behandelt wird. Kein Schullehrer redet von der. Und die ist so steil und so interessant. Da gibt es nämlich auch bei E ein Minimum. Die geht so steil hoch. Und bei E genau hat die ein Minimum. Was hat E mit x hoch x zu tun, fragt man sich. Und das habe ich ihm erzählt und dann hat er sich auf diese Gleichung gestürzt und hat versucht, da den Anstieg auszurechnen und wusste gar nicht so richtig, wie es geht. Und hat sich da selber was ausgedacht, wie er der Anstieg aussehen könnte. Und dann kam bei ihm im Anstieg sogar nochmal E raus, die Eulersche Zahl.
Und zwar genauer werdend, je höher die Zahl ist.
Ja, natürlich, Limes, ein Grenzwert. Mhm. Bei höheren hat immer die Differenz. Im Argument die Differenz 1 und hat diese beiden Werte genommen, die Minus oder mal oder durch?
Beides.
Und dann durch den Mittelwert auf der X-Achse. Steht dann auf dem Bild. Und das war ein irres Zeug. Das hätte ich nie gemacht. Jeder, der in der Mathe an Land was Anstiege sind, beziehungsweise die erste Ableitung, die ganze Physik beruht auf der ersten Ableitung. Da macht man nur diese Tangente dran, diese Abkürzung sozusagen. Er macht es anders und kommt auf was völlig Neues, wo ich dann sage, oh, hast du falsch gemacht? Aber was rausgekommen ist, ist neu. Und so passiert das nämlich, dass man völlig aus dem Raster kommt, wenn man eben nicht geschult ist, wie es richtig ist. Es gibt nämlich viel mehr, als die Schule weiß. So, dann habe ich mich anschließend hingesetzt, noch 96, und habe das mal durchgerechnet, was es eigentlich bedeutet als Konsequenz, was er da gefunden hat. Und da habe ich herausgefunden, dass dieser Limes, den man ausrechnet, um auf E zu kommen, der heißt hier 1 plus 1 durch N, Klammer und hoch N. Und dann muss man N unendlich setzen. Da kommt man auf E. Das ist ein Grenzwert für E. Und seine Gleichung bedeutete hoch N plus 1/2. Und die waren noch konvergenter. Da war man also schon in der Hälfte der Schritte bei E. Und da habe ich auch so ein Java-Programm gemacht. Das kann ich auch, das ist hochgeladen, kann ich verlinken. Würde ich dann noch reinmachen später, den Link dazu. Wo man sich das anguckt, wie schneller das geht. Und das ist aber alles 96 gewesen. Und dann haben wir gedacht, oh, das ist noch eine Entdeckung, ein besserer Limes für E. Und das habe ich auch in der Raum und Zeit noch mit reingeschrieben in die letzte Veröffentlichung. Dann habe ich es versucht, bei Wikipedia einzutragen zu E. Und habe natürlich einen ganzen Schwarm von Kritikern gefunden, die dann das immer wieder weggelöscht haben. Das ist nicht anerkannt, wo steht das, in welchem Buch steht das? Dann habe ich dann gesagt, das muss ja nicht irgendwo stehen, guck doch nach, ihr seht, das ist besser als vorher. Es ist eine bessere. So, und dann kam aber mal ein guter Mathematiker, der sich da mehr damit befasst hat und der hat gesagt, naja, vielleicht rechnen wir mal ganz anders. Und hat mir dann vorgerechnet, durch eine ganz komplizierte Ableitung, die steht übrigens in dem Ableit jetzt auch mit drin, dass man diesen Effekt, ein Limeswert immer besser an diese gezielte, an den gezielten Grenzwert zu kriegen, dass man das sogar ausrechnen kann. Und sogar über x hoch x ist es gar nicht so leicht. Und dann heißt das also plus 1/2 und dann plus so und so viel Viertel plus so und so viel Achtel. Ja, das wird dann noch besser. Also die Methode ist nicht so sehr extrem. Und es gibt auch einen Herrn Keller, der 200 Jahre vorher dieses E auch gefunden hatte. Und das steht aber fast nirgendwo. Aber der Mann war vielleicht Matheprofessor, keine Ahnung, der hat uns das gesagt. Also Fridjof hat die Kellerformel von einem Mathematiker nachentdeckt, als Laie, kann man sagen. Finde ich schon bemerkenswert. Und deswegen nenne ich die auch jetzt Kellerformel, weil der ja schließlich der Erste war. Plus, da kann man nicht mal im Internet was darüber finden. Jetzt wie bei uns schon, weil ich darüber geschrieben habe. Wenn man jetzt sucht, findet man das Zeug von uns. So, das ist nur ein Beispiel. Und das kann hier täglich passieren, dass wir über was stolpern, wo ich einfach in den Achseln zucke und sage, nö, ist bestimmt falsch. Und irre mich. Ein anderer sieht, es ist nicht falsch, es ist toll. Und deswegen kann das ruhig veröffentlicht werden. Mittag auf die Gefahr hin, es ist falsch. Also Fridjof wäre ein Vollzeitjob für mich. Er hat das Zeug dazu, mir 24 Stunden am Tag zu rauben. Mit guten Ideen, aber er braucht auch dann Diskussion. Bevor ich kapiere, was er meint, das ist wie eine fremde Sprache. Ich habe Jahre gebraucht, um seine Resonanzdinger zu verstehen. Die waren ja auch wie verschlüsselt. Das hat echt gedauert. Wir haben damals die Veröffentlichung gemacht, da stand die Formel drin und die hatte einen Tippfehler. Wisst ihr das noch?
Ja.
Du wusstest genau, wie es heißen muss und dir war es nicht aufgefallen und ich wusste gar nicht, dass es falsch ist. Also so eine Dinge passieren hier. Da muss man wirklich wie ein Luchs ihn betreuen. Weil er sehr intuitiv alles macht und dann kommt es eben nicht so exakt an, wie es nötig wäre.
Wir haben das auf Windows Word geschrieben und der Veröffentlicher hat aber ein Apple-System. Und da gibt es Konversionsprobleme und dann haben die Teile mit der Hand reparieren müssen und dabei eine Variable umgedreht.
Nee, das mit dem C, das war schon von uns, glaube ich, falsch abgeliefert. Aber das ist jetzt egal. Es ist so viel passiert, wo ich gedacht habe, mein Gott, diese Fähigkeiten hätten einen ganzen Stab von Mathematikern verdient, die daraus was abziehen sozusagen, die ihn da, wie soll ich denn sagen, die das in die Nutzung bringen, was er für Ideen hat. Ich kann das nicht. Selbst mit dem besten Willen nicht. Ich habe auch ein eigenes Leben. Ich könnte da nicht mal mehr kochen oder irgendwas. Das macht er jetzt manchmal noch. Ja.
Ja,
Sind jetzt bloß Beispiele. Der
vielen
Kai
Dank für den.
ist nicht das Letzte und ist nicht das Erste. Da gibt es, was haben wir noch Beispiele? Der GS-Filter, ne? Der Goldene Schnittfilter.
Auch eine sehr interessante Angelegenheit.
Haben wir Geld investiert, Spulen gekauft, Hunderte von Euro investiert. In Drähte hat sie da, nee, das waren alte Sachen, wo die gezielt gezogene Drähte genommen hat, richtig Viereckdraht machen lassen. Aber hier, das war spannend. Aber es ist auch irgendwo untergegangen. Im Keller stehen die Spulen noch. Ich weiß nicht, wie viele Tausend wir da investiert haben.
Nicht so
Alle,
billig.
von, naja, insgesamt schon hat unser Sohn noch von seinem BAföG uns geholfen dafür. Tja, erzähl mal kurz über den goldenen Schnittfilter. Ich kann das gar nicht.
Also es ist ein Filter, der eingebaut werden kann, wenn man einen nicht sinusförmigen Stromverlauf hat und muss unbedingt sinusförmige Belastung auf der Quelle wieder haben. Also eine reine ohmsche Belastung. Mit dem goldenen Schnittfilter ist es möglich, rechteckigen Strom aus dem Netz zu ziehen und das Netz selbst zieht aber nur perfekten Sinus. Filtert 100%.
Du hast dann später gesagt, ja, für Hochfrequenzen ist es günstiger zu bauen, ne? Aber wenn man so größere Verbraucher nimmt, wie eine Eisenbahn, die auf Strom fährt, dann hätte man da tonnenweise Kupfer verbauen müssen dafür. Das ist
Ja,
dann der Grund gewesen, warum sowas nicht
um
gebaut
einen
wird.
hohen Wirkungsgrad hinzubekommen, braucht man sehr viel Material, weil der Filter läuft intern Volllast. Also mit maximalem Strom und maximaler Spannung. Also
Also der schluckt sozusagen den ganzen Strom für eine ganze Sinuswelle. Das ist
genau.
analog jetzt, nichts Digitales. Heutzutage wird das immer digital gemacht. Der schluckt den ganzen Strom und tut ihn hinten als saubere Sinuswelle rausgeben, egal wie es reinkommt.
Speichert eine volle Sinuswelle und nimmt nur Sinuswellen auf. Hinten kann man belasten, was man will.
Ja, aber auch was reinkommt, ist im Grunde egal. Er spuckt es ja aus, er ist ein Filter.
Ja,
Ja.
wenn man den mit rechteckigem Signal füttert, mit geschaltetem Signal, liefert er hinten sauberen Sinus.
Und da steckt der goldene Schnitt drin in dem Entwurf. Hat er sich ausgedacht und dann in einer Simulation angepasst und bestätigt und dann haben wir es nachgebaut.
Mit SwitcherCAT von Lantis habe ich das getestet.
Aber es ist eben materialintensiv. Die heutigen Lösungen für solche Dinge sind alle digital. Wir haben es mal in so einem Elektronikforum vorgestellt und die haben uns das dann klar gemacht. Schön und gut, aber kostet zu viel Material, wird niemand bauen. Allerdings für Hochfrequenz ist es überhaupt nicht viel Material. Es ist einfach vergessen worden, ne?
Für
Was ich da
Hochfrequenz
mal ein.
ist es fantastisch simpel.
Ja. Und ich hatte damals alles verstanden und heute weiß ich es nicht mehr. Also ohne ihn geht das nicht nochmal raus. Wenn er die Erinnerung jetzt hat, ist gut, die Gelegenheit müssen wir nutzen.
Wenn man den als Drehstromfilter baut, dann ist es sogar möglich, eine gesteuerte Brücke dahinter zu setzen. Und dann liefert das also elektrotechnisch somit das Schlimmste, was es gibt, Thyristorbrücke. Und dann liefert dann dreimal sauberen Sinus.
Zu den Windrädern, ja, die waren auch interessant. Und ja, was da natürlich für die Natur, für die Vögel, für die Insekten bei übrig bleibt, in welchen Frequenzen, wie sie von der Schwingung von diesen Ultrawellen beeinflusst werden, um ja wahrscheinlich ihr Zielort zu verfehlen oder so ähnlich. Was es für Konsequenzen hat im Endeffekt für uns, für die Natur und für alle Lebewesen. Das war, ist schon sehr interessant, aber da habe ich nicht so die Ahnung. Fritjof, vielleicht kannst du noch was dazu sagen.
Aber auch noch die Idee, den Mast mit einem akustischen Absorber zu umgeben, Helmholtz-Resonator mit einem Entropiematerial, was den Schall in Wärme umwandelt. Und dann ist das Ding auch ruhig.
Für mich ist das so ein Beispiel, was wir gar nicht sehen an den Drähten. Wir haben nämlich das gleiche Problem mit den Drähten. Die elektrischen Drähte, wenn man die kauft, die sind alle gleich. Warum werden die gleich, die werden auch gleich gewendet alle? Man kann die zwar dann gegeneinander, um was zu schaffen, dann ist auch wirklich eine Abschirmung da, aber innerlich sind die dann nicht gegenseitig gedreht, gegengedreht. Die müssten immer paarweise gegengedreht sein, schon in der Herstellung. Oder ist das so?
Also sie spricht auf das sogenannte die Popinspule der Drähte an. Die sind im Inneren sind die gebunden und damit hat der ganze Drahtbund eine bessere Hochfrequenzleitfähigkeit.
Ja.
Und sie meint jetzt im koaxialen Aufbau müsste die äußere Pupinierung negativ sein gegenüber der inneren, damit das Ganze sich aufhebt.
Ich wollte sagen, da tut man es zum Teil berücksichtigen und bei den großen Windrädern gar nicht. Dieser Vergleich ist einfach nötig, dass man das in Zukunft immer überall sieht. Die Gegenwirbel würden von selber entstehen und wir drücken hier Wirbel in die Natur, ohne an den Gegenwirbel zu denken. Wir haben sozusagen nur männliche oder nur weibliche Windräder. Das ist kein Ausgleich. Wobei ich den Verdacht habe, das hat einen Grund, den kenne ich jetzt bloß nicht. Vielleicht halten die anderen nicht. Wir haben ja wirklich eine Bevorzugung hier der Rechtsdrehung wegen der Corioliskraft auf der Nordhalbkugel.
Dann hätte man in Australien aber alle überall links drehen.
Ja, hat man vielleicht, wer weiß.
Hat man nicht. Gleicher hier.
Wer weiß denn das?
Hast du die angeguckt? Hersteller, gleiche Lizenzen.
Es gibt so viel, was wir nicht ahnen, wo die was wissen, wo die das einsetzen. Da habe ich schon gestaunt. Ich habe ja auch mit dem wie nennt der Wetterakupunktur hier, den Abdelaziz, der in der Wüste die Begrünung macht mit seinen Rohren. Der tut ja dann auch in seinen Bassins, die muss er ja extra bauen, dann Ladung aus irgendwie Ladung zerlegen. Und mit Spiralen hat er das zum Teil gemacht. Und da habe ich ihn auch mal gefragt, ob er da einen Unterschied merkt, Nordhalbkugel. Ja, er muss es genau andersrum machen, auf der anderen Seite, wenn er dort Aufträge hat. Jenseits des Äquators muss er das anders machen. Das war sein Erfahrungswert. Und das machen die Praktiker dann einfach, ohne nachzudenken. Das erzählen die dir nicht. Die stellen das fest und dann machen sie das. Aber es wird nicht groß veröffentlicht.
Vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja.
Hat mir Freude gemacht. Bis
Dankeschön.
Dann. Tschüss.